Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live und es freut mich, wieder bei uns zu Gast im Studio Stefan Petznach begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
Hallo. Lange nicht gesehen, mich freut es wieder mal da zu sein.
Länger nicht mehr da gewesen, umso mehr freut es uns und vor allem die Zuschauer, dass du wieder bei uns im Studio bist. Es gibt ja einiges politisch zu besprechen. Starten wir vielleicht gleich einmal in Österreich. Seit dieser Woche sondieren offiziell drei Parteien, nämlich ÖVP, SPÖ und NEOS. Man kann auch sagen, sie verhandeln, aber offiziell sagen sie, sie sondieren noch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit deiner Meinung nach, dass es zu dieser Dreierkoalition, manche sagen Zuckerkoalition, andere sagen Austroampel, auch kommen wird?
Na, ich nenne es lieber Austroampel, den Begriff Zuckerkoalition der Kronenzeitung verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil was soll Zuckerkoalition heißen? Aber ich gehe davon aus, dass es diese Dreierkoalition geben muss, wird. Nicht geben muss, aber geben wird und dass diese Dreierkoalition zusammen mit den NEOS bestehen wird und nicht mit den Grünen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Grund, warum diese Koalition ist fix kommt, dass Babler als auch Nehammer auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig sind. Würde es diese Koalition nicht geben, würde Babler zurücktreten müssen, würde es diese Koalition nicht geben, würde es auch für Nehammer sehr, sehr eng werden. Und daher, ja, sind sie auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Die NEOS sind richtig regierungsgeil, ich muss das so sagen. Ja, ob das so einfach ist, wie sie sich das vorstellen, offensichtlich glaube ich nicht. Ich verweise auf das Schicksal der deutschen FDP, die als Regierungspartei in drei Landtagswahlen unter der messbaren Hürde war. Also unter 1%, wo die Wahlforscher gesagt haben, komm, wir können das gar nicht mehr messen, weil es so wenige Leute sind. Also das deutsche Beispiel zeigt schon, dass es für eine liberale Partei sehr, sehr eng wird und dass es insgesamt für eine Ampelkoalition sehr, sehr eng wird, weil das keine einfache Konstellation ist. Wir wissen ja, dass prinzipiell schon eine Zweierkoalition schwierig ist. Schauen wir auf die letzte zwischen Schwarz-Grün. Wir wissen von früher, dass es zwischen SPÖ und ÖVP aufgrund der diametral entgegengesetzten Positionen immer wieder schwierig war. Und jetzt kommt eine dritte Partei auch noch dazu. Das heißt, das alles unter einen Hut zu bringen, das wird keine einfache Challenge. Und daher glaube ich auch, dass diese Regierung keine gute für Österreich sein wird. Was sehr bedauerlich ist, auch aus staatspolitischer Sicht, weil wir Probleme haben, größer denn je. Ich verweise auf das Budgetdefizit, das mittlerweile auf 4% geschätzt wird. Das wird enorme Einsparungen notwendig machen.
Dennoch hat sich der Herbert Kickl da verzockt, deiner Meinung nach, weil er hätte zumindest die Chance gehabt, in Verhandlungen zu kommen, wenn er zur Seite getreten wäre, frei nach Georg Dornauer. Das wollte er nicht. Dementsprechend verhandeln die drei zur Regierung und werden sie wohl auch, wie du gerade sagst, dann bilden.
Ja, das hat zwei Gründe. Wir haben die negative Erfahrung aus dem Jahr 2000, wo Haider auch diesen Schritt zur Seite gemacht hat, aufgrund heftiger Proteste, nicht innerhalb der FPÖ, sondern aufgrund europäischer Proteste. Ich darf daran erinnern, dass damals sogar EU-Sanktionen gegen Österreich verhängt wurden, wegen der FPÖ als Regierungspartei. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Haider war damals bahnbrechend auch für eine rechte Politik, die heute europaweit salonfähig geworden ist, von Ungarn, Orban über Geert Wilders in Holland bis hin nach Frankreich und in Deutschland werden wir auch diese konservative Kippe erleben. Das heißt, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, also der erste Grund, dass Kickl aus diesen Fehlern gelernt hat, der war ja 99, 2000 dabei und hat auch klar gesagt, ich werde diesen einen großen Fehler von Haider nicht wiederholen, als Juniorpartner in eine Koalition zu gehen, erstens, und zweitens auf einen Kanzlerkandidaten oder auf den Kanzleranspruch zu verzichten beziehungsweise sich herausschießen zu lassen von der ÖVP. Der zweite Grund ist, dass die eigentliche Schuld der Bundespräsident van der Bellen hat. der ist verantwortlich für das Chaos, der ist verantwortlich auch für diese Ampelkoalition, die kommen wird. Weil er hat der Usance in der Zweiten Republik, die bisher immer gegolten hat, seit 1945, immer bitte, ja, ohne Ausnahme, den Stimmenstärksten mit der Regierungsbildung beauftragt. Das hat er diesmal nicht gemacht, was ich für einen absoluten demokratiepolitischen Skandal halte. Daher wird auch der Bundespräsident eine wesentliche Verantwortung dafür mittragen müssen und werden, wenn das eine instabile Dreierkoalition wird. Und es wird eine instabile Dreierkoalition. Ich bin mir sicher, dass diese Koalition keine 5 Jahre
das heißt,
durchhalten
du rechnest wird. Damit, dass die früher platzen wird?
Die wird ja. früher platzen, da bin ich auf alle Fälle überzeugt. Die wird keine 5 Jahre durchhalten. Und wir sehen das ja auch in Deutschland jetzt, dass ja auch in Deutschland Neuwahlen vor der Tür stehen und diese Ampelkoalition nicht die gesamte Periode durchhält.
Gibt es noch eine Chance für Blau-Schwarz, deiner Meinung nach? Sollte diese Ampelkoalition nicht zustande kommen? Oder sind dann Neuwahlen das realistischere Szenario?
Das ist eine spannende Frage, weil ich beide Optionen nicht zu 100% ausschließen kann, sondern da schon eine gewisse, wenn auch geringe Wahrscheinlichkeit besteht. Wenn man die Frage stellt, ob jetzt eher FPÖ und ÖVP eine gemeinsame Koalition bilden, glaube ich, dass das weniger wahrscheinlich ist, weil die FPÖ ist so geschlossen, dass sie sich den Herrn Kickl nicht rausschießen lassen.
Das hältst du für ausgeschlossen?
Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das sagen auch alle Landesparteien, auch die bisher kritischen, wie zum Beispiel Oberösterreich, stellen sich klar unter Kickl und sagen, entweder mit Kickl oder gar nicht. Insofern halte ich, wenn diese Dreierkoalition wirklich an den Verhandlungen scheitert, für Neuwahlen für sehr, sehr wahrscheinlich.
Mhm. Jetzt sitzen in dieser Dreierkoalition ja ÖVP, NEOS und auch die SPÖ. Die SPÖ hat diverse Themen derzeit. Das eine ist, dass der Parteivorsitzende sich wahrscheinlich bei einem Parteitag bald einer Stichwahl stellen muss mit einem zweiten Kandidaten. Rudi Fussi behauptet ja, er hat schon über 10.000 Unterschriften und er wird diese Hürde schaffen. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt die Causa Dornauer, der in dieser Woche zur Seite getreten ist. De facto ist er zurückgetreten, aber er bleibt im Landtag. Wie regierungsfähig ist die SPÖ deiner Meinung nach oder ist diese SPÖ?
Klassische Linksparteien sind weltweit und europaweit im Abschwung. Das haben wir jetzt auch bei der US-Wahl gesehen. Die Demokraten haben verloren. Es finden in Europa als auch in den USA rechtskonservative Politwechsel statt. Ja. Die linke Politik ist gescheitert. Genauso ist das in Österreich mit der SPÖ nicht anders. Ja. Beim Dornauer frage ich mich ja mittlerweile, wenn er sagt, es war nicht sein Hut, er hat auch nicht geschossen. Wahrscheinlich lebt auch der Hirsch noch, ja, und ist dort nur irgendwie betäubt worden oder ist das nur ein Stofftier gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das als Ausrede auch noch. Um den Herrn Benko dort noch hinzustellen, das geht natürlich nicht. Parallel kommen aber auch Rücktritte von Salzburgs David Ecker als auch vom Oberösterreicher Lindner. Und da ist es schon auffällig, dass das alles Personen sind, die sich im Kampf zwischen Doskozil und Babler eindeutig auf die Seite Doskozils geschlagen haben. Also ich glaube schon, unabhängig von Dornauer, dass die Rücktritte von Lindner, der sich auf ein Buch beruft, das er angeblich gelesen hat und seine Sicht verändert hat, bis zu David Ecker, der gesagt hat, er will sich wieder auf seinen Bürgermeister, auf seine Bürgermeisterfunktion konzentrieren, da schon mehr dahinter steckt, hinter diesen beiden Weichenstellungen. Bei Dornauer ist der Rücktritt de facto unausweichlich gewesen. Für Babler ist es eine Chance, in diesen Ländern, die gegen ihn sind, treue Gefolgsleute zu installieren. Die Frage ist bei ihm immer, ob er die politische Kraft dazu hat. Das sehe ich auch bei einer Dreierkoalition als großes Problem. Ich sehe weder die NEOS oder weniger die NEOS als Problem, noch die ÖVP als Problem, sondern vor allem die SPÖ. Mhm. Die SPÖ wird der instabilste Faktor in dieser Region
sein. Weil sie kein Machtzentrum derzeit hat.
Genau, dort sind Fliehkräfte permanent am Werk. Es gibt sehr, sehr viele kritische Stimmen gegenüber Babler. Ich darf nur darauf verweisen, dass Babler in der clubinternen Abstimmung über den Clubobmann nur 86% bekommen hat, wo normalerweise immer 100% de facto bisher die Regel waren, weil es einfach ja politisch so klar ist in einer Partei. Das heißt, da sitzen nach wie vor viele Gegner drinnen. Der zweite Punkt wird sein, dass es, wie es derzeit ausschaut, Babler zentrale Forderungen, die er im Wahlkampf versprochen hat, nicht durchsetzen wird können. Zumindest scheint es derzeit so, ich nenne nur das Stichwort Vermögenssteuern, wird es keine geben. Es wird auch keine Erbschaftssteuer geben, was er unbedingt haben wollte, sondern es hat ja auch Österreich berichtet, dass sogar die SPÖ über die Erhöhung von Massensteuern nachdenkt. Das heißt zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer, was bedeuten würde, dass sämtliche Einkäufe von Lebensmitteln über Möbel bis zu Hightech alles teurer werden würde. Ja? Und das von einem Andreas Babler, der linker Kommunist, Marxist ist. Also das einmal zu erklären, innerparteilich und auch gegenüber der Öffentlichkeit und vor allem den Wählern, da bin ich gespannt, wie er diesen Spagat schaffen wird. Bloß es kommt eines dazu, dass laut dem Statut, das ich im Kopf habe und das Herr Babler neu installiert hat, ein Koalitionsabkommen verpflichtend der Basis zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Mhm. Und wenn dieses Koalitionsabkommen an der Basis scheitert, was passiert dann? Eine große Frage zum Beispiel. Dann sind wir bei den Neuwahlen schon wieder ein Stück näher.
Bleiben wir noch vielleicht einmal ganz kurz bei der Causa Dornauer. Wie groß ist denn der Schaden für die SPÖ durch diese Causa Dornauer? Ich meine, du bist PR-Experte. Ist es in 2-3 Wochen in dieser schnelllebigen Zeit längst vergessen und kein Hahn kräht mehr nach dem Herrn Dornauer oder bleibt sowas hängen?
Es ist eine regionalpolitische Sache, die vor allem auf Tiroler Ebene eine Rolle spielt. Ich glaube, dadurch, dass auch die Personalentscheidungen sehr schnell getroffen worden sind, Dornauer auch im Prinzip innerhalb von 2 Tagen seinen Rücktritt erklärt hat, dort offensichtlich sehr Leute jetzt in Position gebracht worden sind, die innerhalb der SPÖ eine breite Anerkennung finden in der Tiroler SPÖ, dass ich nicht glaube, dass das dauerhaft zu einem Schaden führen wird.
Mhm. Wechsel mal ins Ausland. Du bist ja bekennender Donald Trump-Fan, also dementsprechend, glaube ich, hast du letzte Woche den Wahlsieg von Donald Trump gefeiert. Ich
habe sogar die Donald Trump-Schuhe besorgt.
Ich weiß, aber genau, hast du ja gepostet auch auf Social Media. Ja. Hat dich dieses deutliche Ergebnis von Donald Trump, also dieser deutliche Wahlsieg, dann auch überrascht oder hast du damit gerechnet?
Ich habe damit gerechnet.
Dass es so deutlich wird auch.
Ich habe sogar einem österreichischen Parteichef einen Tag vorher schicken wollen. Ich hatte es schon fertig getippt per Signal, dass sie erstens Trump gewinnen wird und dass zweitens der Sieg von Trump viel klarer ausfallen wird, als alle sagen, dass es kein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, sondern dass Trump klar gewinnen wird. Ich habe mich dann aber nicht getraut, leider Gottes, dieses SMS, also diese Signal-Nachricht loszuschicken, obwohl ich mir sicher war, dass das so sein wird. Im Nachhinein hätte ich es durchschicken sollen. Also insofern hat es mich überhaupt nicht überrascht.
Was erwartest du dir jetzt von einem Präsidenten Donald Trump?
Wir haben eine völlig neue politische Situation. Erstens, als Trump zum ersten Mal Präsident wurde im Jahr 2017, wurde die Angelobung findet ja immer im Jänner statt, waren wir in einer ganz anderen Situation. Der Wirtschaft ging es gut, es gab noch keine Covid-Pandemie, es gab noch keine Inflation, es gab keine Teuerung. Das sind alles erst Krisen, die in der Amtszeit von Joe Biden aufgetreten sind. Und daher war es mir auch sicher, dass Trump gewinnen wird. Die Leute weltweit gleich dicken. Ja? Also ich sage es einmal sehr hart formuliert, wenn die Leute nichts mehr zum Saufen und zum Fressen haben, dann wird es für die politischen Machthaber eng. Und die Deutschen haben ja, die Amerikaner haben ja die gleichen Schwierigkeiten wie wir. Sie haben zwar eine niedrigere Arbeitslosigkeit, aber sie haben auch dieses Teuerungsproblem, sie haben auch diese Wirtschaftskrise, sie haben auch diese Migrationskrise. 30.000, muss man sich vorstellen, 30.000 Migranten kommen täglich, nicht wöchentlich, monatlich, sondern täglich über die Grenze von Mexiko in die USA. Das sind unglaubliche Zahlen. Und daher waren auch diese Themen dann, diese Gemengenlage, entscheidend für den Wahlsieg von Trump. Jetzt ist er auch bei seiner zweiten Präsidentschaft, bei der ersten hatte er ja gar nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Deswegen war es ein bisschen chaotisch auch, diese Amtszeit, vor allem am Anfang. Jetzt wusste er, dass er eine wirkliche Chance hat. Jetzt hat man sich auch hinter den Kulissen vorbereitet. Es haben zahlreiche republikanische Thinktanks bereits fixfertige Programme in der Schublade, wie Amerika reformiert werden soll. Trump wird eine Hardcore-Politik betreiben, wie er sie schon in seiner ersten Präsidentschaft betrieben.
Was heißt Hardcore-Politik? Was verstehst du darunter?
Migranten wirklich mit aller Härte abschieben. Sein neuer zuständiger Minister hat ja schon gesagt, sie können schon die Koffer packen, mal alle. Eine große Gefahr wird sein die Schutzzölle. Er hat ja diese Schutzzölle als sein Lieblingswort bezeichnet. Zoll ist sein Lieblingswort. Er will auf Europaebene die Zölle von 5% auf 20% erhöhen. Das würde zum Beispiel die deutsche Autoindustrie schwer treffen und damit auch Österreich, weil wir große Zulieferunternehmen haben, und er will in Richtung China sogar die Zölle auf 60% erhöhen. Und wir hatten ein Beispiel gerade ein amerikanisches in der Wirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929, wo auch ein US-Staatsminister Hoover versucht hat, die amerikanische Wirtschaft durch Zölle zu schützen. Es ist das Gegenteil passiert. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen und es ist das Gegenteil passiert, das vorgehabt wurde.
Ja, aber was bedeutet das deiner Meinung nach dann für Europa? Weil dann siehst du ihn ja doch auch ein bisschen, sag ich mal, ambivalent anscheinend, oder? Weil für Europa, das glaube ich, da sind wir uns einig, bedeuten Zölle nichts Gutes.
Grundsätzlich finde ich Trump als Wahlkampftyp genial. Ja. Er ist zwar beratungsresistent, ich habe auch, seine Berater haben ja oft andere Dinge haben wollen. Er hat ja wörtlich gesagt, ich muss das Ding so machen, wie ich es für richtig halte. Er hatte damit recht. Er ist ein Showpolitiker. Ich sage, Politik ist auch immer etwas, und Politik hat auch ein unterhaltsames Element, und im Wort Unterhaltung steckt auch das Wort Haltung drinnen. Und gerade in Amerika, dein Vater ist ja auch dort, wie Sie sagen, halber Staatsbürger schon, der wird das wissen, dass gerade in US-amerikanischen Wahlkämpfen das Show-Element, ja, das Unterhaltungselement einen sehr, sehr breiten Raum einnimmt. Und Trump ist einfach ein Show-Profi. Was die Geopolitik betrifft, wird es Europa, sofern er dieses Programm durchziehen wird, und davon gehe ich aus, wird Europa das größte Problem bekommen, nämlich zwischen China, das auch wackelt mittlerweile und in einer Rezession steckt, und zwischen den USA zerrieben werden.
Hm. Ganz zum Schluss noch zu dir. Was macht Stefan Petzner derzeit, wenn er nicht im OE24-TV-Studio sitzt?
Das, was er am besten kann, gute Wahlkämpfe führen.
Mhm. Das heißt, du bist bei den Wahlkämpfen, die da jetzt so anstehen, in den nächsten Monaten involviert?
Oder vielleicht auch schon gewesen.
Gut. So. Passt. Stefan, vielen Dank für den Dankeschön. Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter bei uns.